Wow.
Sofort an.
Aha.
Ja.
Es funktioniert alles. Sehr schön. Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
Moin, Herr Martinsen.
In dieser vorweihnachtlichen Zeit. Nicht?
Diese vorweihnachtliche Zeit, in der man verzweifelt, wenn man einfach nicht weiterkommt bei der Frage, was war das Album des Jahres?
Ich glaube, ich bin fertig.
Wäre ich ja neidisch.
Tja. Aber es wurden auch Excel-Tabellen erstellt und für und wieder.
Vielleicht sollte ich das auch machen. Ich glaube, ich mache eine Excel-Tabelle und dann gehe ich Zeile für Zeile durch und dann lasse ich mich hinterher überraschen, weil die Sachen miteinander zu vergleichen bisher nicht zu einem Ergebnis geführt hat.
Ja, du sollst sie ja auch nicht vergleichen. Also du sollst einfach nur was gut finden oder nicht so gut finden. Also.
Ja, aber ich finde so vieles gut. Das ist das grundsätzlich mein Problem, ist, aber schlecht. Beim Album des Jahres, ja, ist recht. Das ist, Ja, ich muss mir Kategorien ausdenken und dann muss ich Zahlen vergeben. Wir brauchen Fakten.
Verstehe. Es wird ganz wird nochmal wissenschaftlich
angegangen. Und hinterher kommt raus, dass 20 Alben 100 Punkte haben und Dann würfel ich einfach, dann kann ich auch nichts mehr falsch machen.
So. Ich bin schon wieder hingerissen, also es können auch wieder nur Menschen. Subjektive Empfindungen verwissenschaften, das ist eine ganz großartige Idee. Ja. Wobei Empfindungen immer subjektiv sind, das ist ja auch schon wieder Tautologie, ne? Ja, genau. Ja, ich glaube, ich habe das so einigermaßen jetzt. Es ist schon ganz gut fortgeschritten, das Ganze. Also ich glaube, ich lasse das jetzt auch so, weil sonst wäre es nur ramdösig irgendwann.
Ja.
Also ich habe, glaube ich, meine 5 zusammen und ich habe noch 5 weitere, die ich auch gerne noch drin hätte, aber es geht halt nicht. So ist das halt. Das werde ich in der Sendung auch durchaus noch begründen in der nächsten Woche. Also erwähnen werde ich sie auf jeden Fall, auch wenn sie nicht in die Top 5 gekommen sind. Aber das haben sie ja nun verdient. Speaking davon werden wir auch noch mal im Laufe der Sendung darauf hinweisen, geht hin und wählet.
Oh ja.
Nicht? Geht auf feuilletöne.de und dann steht da Alben des Jahres ganz oben gleich im Menü und da klickt ihr drauf und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, 5 Stimmen vergeben, müsst ihr aber nicht. Könnt auch nur eine vergeben. Haben schon ein paar Leute abgestimmt diesmal. Ich glaube, mehr als letztes Mal.
Oh, sehr schön.
Also, seid dabei. Macht die Welt zu einem besseren Platz und stimmt ab.
Auf jeden Fall.
Ja, ja. Ja, ansonsten haben wir hier noch einen Wein. Diesmal auch wieder dabei.
Mhm.
Den ich gestern geöffnet habe. Oder war es vorgestern? Genau, den ich vorgestern geöffnet habe. Gestern habe ich den gar nicht getrunken. Da habe ich ihn einfach nur stehen lassen. Also geschlossen. Den habe ich nämlich umgegossen in diese hervorragende Silvanerflasche. Die habe ich ausgespült und da kam dieser Wein rein. Weil die hat ja einen Drehverschluss. Da muss ich mich auch nicht mit diesem vermaledeiten Korken rumärgern. Der schließt ja so schön und so. Das macht mir ja wieder Freude. Und der Kühlschrank und, naja, wir brauchen das nicht alles wieder von vorne erwähnen. Also es ist halt einfach so, nicht? Die Silvanerflasche an sich, der Boxbeutel an sich, er ist für den Kühlschrank gemacht. So.
Das passt schon wirklich gut.
Ja. Und da war er drin und ich muss ganz ehrlich sagen, am ersten Tag dachte ich so, also als ich ihn geöffnet habe, uch, ja. Da ist voller Leder.
Nicht nur voller Leder, ich fand ihn im Aroma total vielversprechend erstmal und dann schmeckte er irgendwie ein bisschen wässrig, aber das hat sich glücklicherweise
wässrig.
Anscheinend, ja, mich richtig gewundert. Da war, der sah so toll aus, sieht er ja immer noch.
Wässrig.
Ganz kräftige Farbe, ja. Wenn ich es dir doch sage. Ich habe mich wirklich gewundert, weil plötzlich irgendwie nichts von all dem Aroma im Geschmack war. Aber das brauchte anscheinend einfach ein bisschen Luft.
Ja, der war total verschlossen.
Ja, ja, ja.
Das war ein, wie sagen die immer bei Wein Plus, ein Rühr mich nicht an. Also der war echt total zu. Irgendwie bis auf diese Lederei war da nicht viel. Ah, ich weiß nicht. Ja, wir werden nachher nochmal darüber reden bei Verkostet. Ja, ich freue mich auf nächste Woche. Sagen wir so, hier sind so Sachen drin, die ich nicht mag.
Mhm.
Ich mag kein Merlot und ich mag auch kein Cabernet Franc. Das ist auch wieder so ein Wein, weiß ich jetzt schon, wenn ich dieses halbe Glas oder was es da ist, wenn ich das weg habe, ne, dann kann ich ja schon wieder mich hinlegen und 2 Stunden schlafen.
Ja. Oh.
Das ist wirklich, also Merlot macht mich kaputt, das gibt's gar nicht.
Oh.
Oh, deswegen werden Bordeaux und ich keine Freunde mehr, ey. Dieser ganze Cabernet Franc und Merlot und Cabernet Sauvignon und was sie da immer alles drin haben für ein Tüdelkram, das sind ja meine, das ist ja Kryptonit für mich, ne? Also das, nee.
Ich mag die ja echt gerne, aber ich kann auch nicht leugnen, dass mich das einschläfert. Das ist
Boah.
schon wahr. Muss man aufpassen.
Ja,
Muss ich auch heute aufpassen,
muss
wenn ich
heute
den vor mir
aufpassen.
habe und
Ja, vor
Intus
mir.
habe. Ja.
Ich muss vor allem aufpassen, ich hatte gestern, von vorgestern, ich hatte vorgestern ein halbes Glas getrunken und gestern Morgen ging es mir gar nicht so gut. Da muss auch
Okay.
irgendwas drin sein, was mein Körper nicht so richtig mag. Also Sangiovese ist schon, das ist schon besser. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen. Trotzdem ist es ja auch mal was anderes. Ein schöner Rotwein ist ja auch mal ganz schön, passt ja auch zur Jahreszeit, nicht?
So ist es.
Ansonsten, ja, weiß ich auch nicht. Danke, Merkel.
Kann ich auch sagen, völlig ohne Sarkasmus.
Ja, genau. Schließe ich mich auch völlig unironisch an. Soll sie ihren, ja, ihr Altersdingsbums, wie heißt das, Dings,
Ruhestand,
ja,
auf jeden
ihren
Fall
Ruhestand
Ruhestand vom
genießen, genau.
Kanzleramt. Ja.
Ne, möge sie Spaß haben im Leben und dieses alles. Die ist, glaube ich, richtig froh, dass das jetzt auch vorbei ist. Also, die sieht da schon ganz cool und realistisch und weiß auch noch nicht so richtig, was sie machen will, aber sie guckt erstmal. Das finde ich alles schon ganz sympathisch und sehr, sehr erfreulich und sehr erfrischend. So. Also, so wie ich das verstanden habe, hat sie gesagt: Also, ich lese erstmal ein Buch, dann fallen mir
Das
die
klingt
Augen
gut.
zu und dann gehe ich schlafen. Und dann werde ich irgendwann wieder wach und dann gucken wir mal. Das fand ich eine sehr schöne Antwort eigentlich. Mir gefallen.
Sehr gut.
Ja.
Also ich glaube, nach so vielen Jahren Bundeskanzlerin sein, in solchen Zeiten, also ich meine, nicht, dass irgendein Kanzler langweilige Zeiten gehabt hätte, aber das war ja schon
Das war schon besonders, ja.
etwas sehr Besonderes über die Zeit und auch einfach sehr lange. Ich glaube, ich würde erstmal mindestens ein halbes Jahr einfach gar nichts machen.
Sagst du so?
Erstmal wieder gucken, wer bin ich eigentlich und wo kann es hingehen.
Ja, man muss sich da natürlich auch dran gewöhnen. Ne? Man ist natürlich ein anderes Pensum gewohnt und eine andere Taktfrequenz. Ne?
Stimmt, das kann auch noch bedeuten. Ja,
Ja.
das ist gefährlich, da
Ja.
hast du recht. Da hast du recht. Aber genau deswegen, um diesen Takt einmal quasi aus dem System zu kriegen, denke ich mir, man muss ja nicht gar nichts machen, aber halt
Ja.
nicht so strukturiert und so vollgepfropft, sondern einfach, ne? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Erstmal anfangen mit einem Buch lesen und schlafen, das ist ein sehr guter Plan.
Ja,
Sehr guter Plan.
auf jeden Fall.
Vielleicht ein bisschen reisen, keine Ahnung,
Ja, das
Verwandte
mag sie wohl
besuchen,
sehr
alles, was man
gerne.
vielleicht nicht so gemacht hat. Ja.
Genau.
Gut, ist jetzt auch eher schwierig im
Ja, gut,
wahrscheinlich
aber
nächsten
ne,
Lockdown,
nächsten
aber
Jahr
gut.
vielleicht. Also
Ja,
insofern, die afrikanischen Länder scheinen sie wohl besonders zu interessieren. Also,
Das gönne ich ihr. Ich würde mich zwar freuen, wenn sie irgendwie als politische Figur oder irgendwie des öffentlichen Lebens irgendwann wieder da ist und irgendwo Zeug in die Hand nimmt. Da gibt es ja viele Rollen, die man füllen könnte. Müssen ja nicht politische Ämter sein, aber wenn nicht, gönne ich ihr auch alle Ruhe, die sie haben möchte.
Ja, auf jeden Fall. Ich
Hat
glaube, sie
schon
ist
ein
nicht so
paar Sachen gut gemacht.
publikumsgeil.
Glaube ich auch. Das war ja auch ihre große Stärke,
Ja.
oder eine ihrer Stärken, meiner Meinung nach, dass sie sich nicht so ins Licht gestellt hat und inszenieren musste vor allem, sondern bewusst. Es wirkt jedenfalls so, bewusst im Hintergrund geblieben ist. An vielen Stellen. Außer wenn es sein musste. Bin immer noch beeindruckt von dieser allerersten Ansprache, als es mit der Pandemie losging in Deutschland.
Ja.
Das war gut.
Das war gut und wir schaffen, das war auch gut. Auch wenn viele andere das anders sehen, ich fand's richtig.
Es sind definitiv Sachen schiefgelaufen, gar keine Frage, aber das, also ganz besonders, wenn ich mich im Rest der Welt umgucke, hat sie doch einiges richtig gemacht. Aber auch
Außenpolitisch
völlig
auf jeden
gehauen.
Fall, ja.
Ja.
Auf jeden Fall. Definitiv. Ja, und jetzt haben wir eine neue Regierung. Und nun gucken wir mal.
Die spendet erstmal Hoffnung. Mal sehen,
Jo.
was da kommt.
Das ist vielleicht so der Trainereffekt. Jetzt wollen wir gucken.
Genau. Er ja, ist natürlich auch gefährlich, ne? Man darf jetzt nicht denken,
Nein,
jetzt
nein,
wird
nein,
alles
nein, um
anders.
Gottes Willen. Nein, nein, das darf
Das
man
wäre auch
natürlich
zu
nicht.
viel.
Das ist ja klar. Das geht natürlich nicht. Da wird man nur enttäuscht. Also, das sind ja auch nur Menschen, die können auch nur arbeiten und man darf jetzt auch nicht überkandideln und Gott weiß, was für Supermänner und Superfrauen erwarten. Das sind halt Menschen. Und das hat man ja auch beim Wechsel gesehen, also bei den Amtsübernahmen. das menschelte ganz schön und das fand ich ganz gut. Sind halt keine Maschinen.
Ja. Also solange sie jetzt nicht direkt, keine Ahnung, Geld unterschlagen und krumme Deals machen wie gewisse andere Politiker, bin ich schon mal zufrieden von Anfang. Ist okay.
Ja, ja, unser Bundeskanzler, da war ja mal okay. Was, ne?
Ach, da war mal was. Ja gut, vielleicht hat er daraus gelernt. Ich bin jetzt mal ganz milde hoffnungsvoll.
Ja. Er ist ja auch nicht alleine da, also insofern schauen wir mal.
Das macht mir eigentlich am meisten Hoffnung, dass drei Parteien immer besser sind als zwei oder eine. Die können sich natürlich auch gegenseitig behindern, aber sie möchten ja alle drei regieren, von daher mal schauen.
Ja, erstens das und ich habe auch das Gefühl, die haben auch Bock auf das, was sie da ausgehandelt haben und haben Vertrauen zueinander und ja, finden das eigentlich alles auch ganz cool, was die anderen da so vorhaben insgesamt und auch wenn man nicht immer hundertprozentig einer Meinung ist, aber am Ende des Tages, glaube ich, hat man sich nicht nur zusammengerauft, sondern versucht da irgendwie richtig was auf die Beine zu stellen. So. Die haben auf jeden Fall Lust und das kommt auch rüber.
Ja.
Finde ich.
Das stimmt.
Ja, und sonst, ansonsten haben wir morgen, glaube ich, den dritten Advent zum Zeitpunkt der Aufnahme. Also wir nehmen ja immer am Sonnabendnachmittag auf. Es weihnachtet, ne? Also es geht bald, ist Heiligabend in 2 Wochen. Circa. Ist das ja auch wieder um. Boah.
Das ist echt auch wieder schnell. Ja. Und obwohl es jetzt schon kalt ist und überall die Lichterketten hängen, aber irgendwie hat mein Gehirn das noch nicht so ganz begriffen. Wir sind noch im April oder so, ich weiß nicht.
Ja, weil dein Gehirn hat ja auch schon im Oktober angefangen oder noch früher irgendwelche komischen Sachen zu sich zu nehmen. Und für dein Hirn ist ja jetzt auch schon März. Du bist ja schon lange
am Das stimmt, ich habe ja schon im September die Marzipankartoffeln rausgeholt. So. Ja, das war der Fehler. Also ich verstehe.
Du bist schon über den Zenit.
Ja, in vielerlei Hinsicht bin ich über den Zenit.
Ja gut, den kann ich ja schon gar nicht mehr sehen.
Ach so.
Also der ist ja nicht nur hinter mir, der ist ja
hinterm Horizont. Okay.
Genau. Der winkt noch mal ganz von Weitem. Ich sehe noch ein paar Fingerspitzen. Ja. Sollen wir in die Sendung?
Das machen wir mal. Ja. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Und da wir mitten im Dezember sind, gibt es auch heute wieder ein Special und keine drei Alben, keine Musik, sondern wieder die Philosophie. Wir beschäftigen uns heute mit Hans Blumenberg, den ich fürchte, die wenigsten von euch kennen werden. Sie hat auch ganz schön im Hintergrund gehalten. Wir werden heute einiges über ihn lernen und wir haben auch einen Wein dabei und wir sind heute in Italien gelandet. Wir verkosten ein Chianti Classico von 2018. Wir haben, Herr Martinsen hat genau die richtige Wahl getroffen. Und davon hört ihr später mehr, sofern ihr uns nicht im Radio hört. Damit übergebe ich direkt mal an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, wir beschäftigen uns heute nicht nur mit Hans Blumenberg, sondern wir beschäftigen uns heute mit Metaphorologie. Das ist so eine der letzten Dinge, die der Philosophie zugefügt wurden, sozusagen hinzugefügt wurden. Hans Blumenberg ist ein relativ zeitgenössischer Philosoph. Das heißt, der ist auch noch gar nicht so lange tot. Der ist 1996 gestorben, 1920 geboren, in Lübeck geboren, in der Nähe von Münster gestorben, studierte eigentlich erstmal an theologisch-philosophischen Hochschulen in Paderborn und in Frankfurt am Main, weil die zu diesem Zeitpunkt, als er mit dem Studieren angefangen hat, noch nicht von den Nazis kontrolliert wurden, denn er durfte nicht an normalen Unis studieren, weil seine Mutter Jüdin war. Er wurde dann auch 1945 ins KZ Zerbst bei Dessau verschleppt und Heinrich Dräger, der Chef der gleichnamigen Werke in Lübeck, sorgte dafür, dass er wieder freikommt und so konnte er sich dann bis Kriegsende bei der Familie der Liebsten und späteren Ehefrau Ursula verstecken und so den Krieg überleben. Nach Kriegsende studierte er dann in Kiel und Hamburg Philosophie. In Hamburg wurde er dann auch Professor der Philosophie und nach weiteren Stationen in Gießen und Bochum lehrte er dann bis zu seiner Pensionierung an der Uni Münster. Er war also sehr bodenständig, der gute Mann. Außerdem war er auch nicht so laut wie Adorno oder andere. Denn es war ja auch die große Zeit der PhilosophInnen in der BRD, wo er so tätig war. Ne? Das war ja so die Zeit von nicht nur Adorno, sondern auch von Horkheimer und von Jaspers und Popper und Hannah Arendt, wenn man sie denn als Philosophin sehen wollen würde, obwohl sie ja selber gar nicht so gerne mochte, dass man sie als eben solche bezeichnet. Es gab viele, ja, bekannte Menschen, die sich zumindest mal philosophischen Themen hingegeben haben. Er hat keine Vorträge gehalten außerhalb der Uni, hat auch nicht an Kongressen teilgenommen und wenn dann nur unter Androhung von Freiheitsentzug und Lebensgefahr. Im Radio und TV war er schlicht nicht präsent. Und wenn man sich so die Buchtitel durchliest von ihm, Schiffbruch mit Zuschauer, die Vollzähligkeit der Sterne, die Verführbarkeit des Philosophen, dann denkt man so, ach, das ist doch nett, das ist doch schön. Dann hat man sich aber gehörig getäuscht. Blumberg war schon sehr hart und sehr akademisch zum Teil, obwohl er sehr erzählerisch war. Aber sehr, sehr, also das ist schon anspruchsvoll. Das ist nichts für so zwischendurch mal so. Also das ist kein, ja, Philosoph, den man so einfach in Schlagworten zusammenfassen kann. Wir versuchen das heute trotzdem ein bisschen zu vereinfachen und das ein bisschen runterzubrennen auf die hauptsächlichen Sachen. Er hat eigentlich im Grunde versucht, hinten raus die menschliche Realität durch Metaphern und Ausdrücke zu erfassen. Was wir so täglich nutzen, so bedeutungslose Anekdoten, vermeintlich bedeutungslose Anekdoten, Geschichten, Aphorismen, alles, was so, was wir so denken und was wir so in Worte fassen, vor allem die Metaphern haben es Blumenbeck angetan, sind sozusagen bebilderte Erklärungen, sprachliche Erklärungen und sind sozusagen dafür da, dass wir die Realität überhaupt ertragen. Da kommen wir aber gleich drauf. Blumenbeck selber hat nicht das System. Dafür ist er viel zu spät geboren. Ne? Das gab es ja später dann auch so gesehen nicht mehr. Also der letzte große Systemphilosoph war dann wohl Sartre. So. Oder ja, doch, das dürfte so der letzte gewesen sein. Ja. Danach waren es dann doch eher so politische Philosophien und zeitgenössische Geschichten. Adorno ist sicherlich noch so ein bisschen in diese Geschichte reingegangen, wobei auch er nicht wirklich das große System an sich hatte. Aber am ehesten noch, wenn überhaupt. Blumenberg war einfach, wenn man schon sieht, 1996 gestorben. Das ist ja nicht ganz Gegenwart, aber doch schon relativ nahe. Das ist natürlich auch ein Philosoph, der schon sehr viel von dem mitbekommen hat, was wir heute so normal finden. Ne? Das ist halt was anderes, als wenn du über Schelling sprichst oder über, weiß ich nicht was, was wir bis jetzt alles so für PhilosophInnen haben. Es ist selbst was anderes, als wenn wir über Hannah Arendt reden. Also der hat ja eine ganze Ecke länger gelebt. Wenn man ihn zusammenfassen könnte mit einem Satz, dann ist es vielleicht die Warnung vor der Macht der offenbarten Wahrheit. Und da ist er natürlich in einem Boot mit vielen anderen NachkriegsphilosophInnen, der natürlich hat ihn diese ganze Zeit geprägt, in der er sich verstecken musste und diese ganzen Geschichten, das ist doch klar. So, wir fangen jetzt mal so ein bisschen an, was uns Blumenbeck so erzählt hat, oder vielleicht fangen wir mal damit an. Was hast du denn, oder was hat dich an Blumenbeck, was fandst du gut an dem, oder was konntest du mitnehmen, oder?
Also zwei Dinge haben sich so hervorgestochen, nein, eigentlich drei, aber das dritte ist mir so ein kleiner Nebenfakt. Mhm. Interessant fand ich natürlich, dass er in Münster gelehrt hat und daher auch lange gelebt hat und er seine Persönlichkeit ja wirklich sehr spannend gewesen zu sein scheint, schon allein deshalb, weil man eben so wenig von ihm mitbekommen hat. Du hast es gerade schon gesagt, er war kaum, also gar nicht im Fernsehen. Man hat ihn eigentlich nicht sehen können, außer man ist freitags zu seinen Vorlesungen gegangen. Und er scheint da eine Menge sehr leidenschaftlicher Schüler auch gehabt zu haben, die quasi an seinen Lippen hingen. Mhm. Und ich finde es sehr beeindruckend, dass er sich da nie so hat profilieren wollen, ich meine, selbst auf Konferenzen nicht zu sprechen, das ist ja ist fast undenkbar in der Wissenschaft heute, wo es so viel um Aufmerksamkeit geht. Und trotzdem gilt er als einer der wichtigsten Philosophen seines Jahrhunderts. Also das ist schon wirklich eine Leistung und ist auch sicherlich, vielleicht hängt es auch genau deshalb so zusammen, denn wenn er es geschafft hat, sich vor all dem Wandel und all der Lautstärke auch des 20. Jahrhunderts zurückzuziehen, nicht davor ängstlich zu flüchten, sondern sich zurückzuziehen, um darüber nachzudenken und zu tun, was ein Philosoph tut, nämlich zu denken und das aufzuschreiben. Das hat er einfach sehr gut gemacht. Und ich glaube, es war eine sehr schlaue Entscheidung, sich gerade aus dem Medienrummel rauszuhalten. Und das fand ich besonders beeindruckend, weil es eben so selten ist, schon allein. Inhaltlich ist mir vor allem sein Bezug zum Christentum oder Religion allgemein und diese stetige Abkehr, wenn ich es richtig verstanden habe, vor allem auch im biografischen Verlauf, die stetige Abkehr von der Religion aufgefallen, dass er am Anfang seiner philosophischen Laufbahn anders noch gesprochen hat als später. Und dass er zunehmend auch darüber gesprochen hat, wie wir als Gesellschaft durch die schwindende Macht, nenne ich es jetzt einfach mal, von organisierter Religion, auch einfach den Sinn verlieren oder immer mehr auf Sinnsuche sind im Leben. Und dafür ja durchaus auch eine Reihe von, nicht von Antworten, aber zumindest von neuen Fragen geliefert hat, vielleicht auch von Antworten. Und da kann ich auch nur sagen, das scheint mir eine der zentralen Hintergrundthemen des 20. und im Grunde auch noch des 21. Jahrhunderts zu sein. Wem schenken wir unsere Aufmerksamkeit bei der Frage, wo wir Sinn im Leben finden und welche neuen Muster und Strukturen entstehen und auch welche neuen Bewegungen entstehen, genau daraus, dass uns dieser Sinn nicht mehr dogmatisch von Religionen in dieser Zahl vorgegeben wird. Natürlich gibt es immer noch genug Religionen, die das auch weiterhin noch tun, manche im Guten, manche im weniger Guten. Aber es ist ja schon gesellschaftlich beobachtbar, gerade in unseren Breitengraden, wie sehr das Dogma der Kirche an Macht verliert und andere Dogmen und Ideologien gegebenenfalls gewinnen, beziehungsweise welche Wege wir finden, damit umzugehen, dass dieser Halt, dieser Halt, nicht nur einen Sinn im Leben zu haben, sondern Erklärungen für all die Unsicherheiten im Leben zu haben. Darüber hat er offensichtlich viel geschrieben und das fand ich sehr spannend. Das sind definitiv auch Themen, die ich noch viel mehr in Primärquellen von ihm lesen möchte, was ich in der Zeit nicht geschafft habe, aber es klingt, als ob er da sehr interessante Erkenntnisse gewonnen hat über die Jahrzehnte seines Schaffens. Und das dritte Thema, was hängen geblieben ist aus seiner Biografie und den Quellen, die ich gelesen habe, ist, dass er dass er über Metaphern geschrieben hat, darüber hast du schon gesprochen, aber auch über das Zurückziehen des Menschen aus der Welt. Und das wäre auch der Punkt, da habe ich manche Sachen, glaube ich, nicht richtig verstanden. Das wäre der Punkt, über den ich mich auch gerne später noch unterhalten würde, falls du da mehr über ihn weißt. Inwiefern, ich meine, er selbst war offensichtlich relativ zurückgezogen und es wirkt, als wäre das ja gut für ihn als Denker und Philosophen gewesen. Gleichzeitig klang es für mich aber auch so, als habe er eher kritisch darüber geschrieben oder auch über die Folgen des sich Zurückziehens in die ins Innere, in die Höhle sich Abgrenzens von der Gesellschaft, wo natürlich auch Unterhaltung und Kultur sowohl eine gute als auch eine schlechte Rolle spielen kann, wenn man sich zurückzieht. In dieser Höhle gibt es zwar Schutz, in dieser Höhle gibt es aber, wenn man nicht mehr rausfindet, auch große, große Probleme. Plus diese, ich glaube, diese Metapher von Plato mit den Schatten an der Höhlenwand. Dass die Realität einfach verzerrt wird, wenn man sich zu lange und zu durchgängig in dieser Höhle aufhält. Und da fand ich es interessant, dass er gleichzeitig so der unsichtbare Philosoph ja auch genannt wird, weil man ihn so wenig gesehen hat, gleichzeitig aber auch durchaus kritisch damit umgeht, mit Menschen, die sich flüchten und nicht mutig in die Welt gehen vielleicht. Das fand ich sehr spannend, ob er vielleicht selber auch verarbeitet hat, was er da getan hat oder was seine persönliche Tendenz oder was letztendlich in seinem Werk, wie er das angewandt hat, diese Gedanken auf sein Leben und auf die Gesellschaft. Das würde mich noch interessieren. Das habe ich nicht so richtig verstanden, in welche Richtung er da geschrieben hat. Und da hat dann auch die Zeit letztendlich nicht gereicht, mich noch näher einzulesen. Aber ich fand, da sind sehr viele spannende Themen, die so wirken, als würden sie auch in 2021 noch uns zum Denken über manch eine gesellschaftliche Strömung bieten können. Mhm.
Ja, ich glaube, man muss bei Blumenbeck unterscheiden zwischen der Person, mhm. also zwischen ihm selber und dem physischen nicht vorhanden sein in dem Sinne, als dass er halt sich nicht in die Öffentlichkeit gestellt hat und dieses alles und dem gesellschaftlichen Rückzug oder dem Rückzug aus der Gesellschaft, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Natürlich kannst du deine Person rausziehen aus der Öffentlichkeit insofern, als dass du sagst, also Kameras brauche ich nicht, ich brauche auch nicht unbedingt irgendwie Kongresse oder sonst irgendwie etwas, heißt aber nicht, dass ich nicht politisch bin, heißt aber nicht, dass die Menschheit ohne mich klarkommen muss, so, ich kann mich trotzdem beteiligen und das hat er ja auch gemacht, indem er geschrieben hat zum Beispiel, indem er sich geäußert hat und ins Verhältnis gesetzt hat zu Dingen, das dann ja auf jeden Fall. Er hat ja auch nicht in einer anderen Welt gelebt. Es ist ja nicht so, dass er sich seine eigene Welt gebaut hätte, in der er dann gelebt hätte und der Rest der Welt war irgendwie unter ihm oder woanders oder wie auch immer. Das ja nicht. Er hat ja trotzdem immer noch da gelebt, wo alle anderen auch sind. Das eine ist die Person Blumenberg, die halt keinen Bock hatte auf Öffentlichkeit großartig. Das andere ist der Mensch Blumenberg, der natürlich trotzdem in dieser Gesellschaft gelebt hat. Und sich auch an dem Diskurs beteiligt hat, alleine mit Hilfe seiner Philosophie, aber auch natürlich mit seinen StudentInnen diskutiert hat und sich ausgetauscht hat und solche Sachen. Also er war nicht weltfremd oder er war auch nicht der Schopenhauer, der gesagt hat, es interessiert mich alles nicht, das geht mich alles nichts an, geht mir alle weg damit. So, das war so nicht. Also da muss man, glaube ich, so die Person die Person Blumenberg, die keinen Bock hatte auf Ruhm vielleicht, unterscheiden von dem Blumenberg, der trotzdem ganz normal in der Gesellschaft gelebt hat und sich dazu auch geäußert und ins Verhältnis gesetzt hat. Genau. Also so ungefähr kann man das, glaube ich, ganz gut auseinander dividieren. Mhm. Was ganz spannend ist bei Blumenberg ist, wir haben uns ja jetzt eigentlich, wenn wir über Philosophie gesprochen haben, immer gefragt, und das findet auch bei Blumenberg zum Teil jedenfalls statt, er steht ja in der Tradition von Husserl eigentlich, also das ist ja ein sehr großer phänomenologischer Teil drin, im Verhältnis setzen zu Dingen. Also Metapher ist ja eigentlich der Inbegriff von Phänomenologie. Ne? Ja. Also dieses Bezug nehmen auf Dinge und so. Und normalerweise haben wir aber bis jetzt immer darüber gesprochen, gibt es uns und wenn ja, wie und gibt es die Welt und warum ist überhaupt irgendwas und warum ist nicht nichts und wie kann ich mir beweisen, dass es mich gibt und wie kommt es, dass die Welt so oder so ist und die Tiere hier und wir da und so weiter und so fort. Erkenne dich selbst, erkenne die Welt und was der Geier, was nicht alles. Nun, das sind nicht die Fragen, die sich Blumenberg gestellt hat, weil diese Fragen waren nicht mehr relevant zu seiner Zeit einfach. Da ist er so ein bisschen bei Camus. Er hat sich die Fragen gestellt, ist die Welt nicht so, wie sie sein soll? Oder stehe ich schief zu ihr? Habe ich mich so verändert, dass ich an der Welt leiden muss? Oder hat sich die Welt von mir so entfernt, dass meine Hoffnungen keine Beziehung mehr zu ihr haben können? Soll heißen, eigentlich nichts anderes als das, was Camus gesagt hat. Der Mensch stellt Fragen an die Welt und die Welt antwortet nicht. Ne, das ist halt blöd. Also das sind eher so moderne Fragen, die Blumenberg sich stellt. Also nicht, warum gibt es überhaupt etwas und nichts oder ähnliche Fragen. Das hat ihn eigentlich nicht interessiert, weil es einfach auch nicht mehr relevant ist heutzutage eigentlich in der Philosophie. Klar ist schön, Metaphysik wunderbar und klar kann man auch immer wieder neu darüber nachdenken, aber eigentlich stecken wir in anderen wichtigen Fragen drin. Und bei Blumenberg ist einer der wichtigen Dinge, die er zunächst einmal feststellt, dass spätestens mit der Aufklärung die Welt säkularisiert wurde. Das heißt, Gott kam den Menschen abhanden und das auch noch mit voller Absicht. Das heißt, nicht mehr Gott war der Gestalter, sondern der Mensch wurde zu Gott und zum Gestalter. Die Neuzeit ist im Grunde laut Blumenberg als Reaktion auf den Willkürgott des Spätmittelalters entstanden. Das heißt, wir müssen als Menschen jetzt selber unser Geschick selbst in die Hand nehmen, als Reaktion auf diesen willkürlichen Gott, auf den man sich nicht mehr verlassen kann, weil er nicht mehr da ist. Und der Wegfall dieses Gottes, also der Verlust des letzten Sinns oder des Erlösungsgedankens, hinterlässt eben eine Leerstelle. Ein Sinnvakuum, das der Mensch ganz schwer aushalten kann. Und dadurch sind wir halt anfällig für Ersatzreligionen. Also für Methadon, für irgendwas, was uns befriedigt, für irgendwas, womit wir diese Leerstelle füllen können. Und da sagt Blumenbeck, das ist falsch. Diese Leerstellen müssen wir überwinden und nicht neu füllen. Denn wenn wir sie neu füllen, dann heben wir eine endliche Größe in den Rang der unendlichen Macht. Für Blumenbeck sind deswegen viele Katastrophen des 20. Jahrhunderts durch dieses Vakuum zu erklären. Das kann man so sehen und das ist durchaus valide, finde ich. Auch war es für Blumenbeck nicht gut, so einen übertriebenen Glauben an irgendetwas zu haben überhaupt, also Fortschritt und Selbstwissenschaft. Da kommen wir nicht weiter mit. Denn alles das ist nichts anderes als ein Ersatz für den Verlust Gottes und fester Gewissheiten. Und die gibt es nicht mehr. Wenn es also nun keinen Gott und keinen höheren Sinn gibt, dann erscheint uns die Welt natürlich sinnlos. Der Mensch klagt also, dass ihm etwas vorenthalten würde, quasi. Ne, dieses in die Welt fragen und die Welt antwortet nicht. Es wird uns, also den Menschen, ein Sinn vorenthalten, auf den wir glauben, Anspruch zu haben. Blumenbeck beschreibt den Menschen deswegen auch als trostbedürftig. Und zwar konstitutiv, also grundlegend. Grundlegend trostbedürftig, also maßgeblich. Ohne Trost kann nicht gelebt werden. Der Mensch ist in seinem Selbst- und Weltverständnis und Selbstverhältnis auf unbegriffliche Formen und auf Symbole angewiesen. Deswegen. Dass nun also Gott weg ist, das heißt nicht, dass der Mensch weniger religiös wäre. Die Religiosität stellt sich nur anders dar. Weltlicher. Die Erkenntnis, dass es keinen Gott gibt, hat den Menschen befreit. Und es lässt ihn mehr oder weniger die Natur beherrschen. Der Preis hat aber bei vielen Menschen zu spiritueller Obdachlosigkeit geführt. Und ich finde, da hat er ziemlich recht. Weil der Mensch muss jetzt ohne festen Grund auskommen. Ich glaube, da haben wir schon ganz doll darüber geredet, auch bei Camus und Hannah Arendt. Und, ja. Ne? Der Mensch ist aber auch immer ein schutzbedürftiges Wesen bei Blumenberg, dem sein Kontingenzbewusstsein, das ist also das Bewusstsein, dass seine Existenz nicht notwendig ist, und eben die Erfahrung dieser Kontingenz, das macht ihm zu schaffen, das Ganze. Heutzutage ist es aber nicht so wie früher, dass man gesagt hat, in der Aufklärung fing das dann ja an mit Religion und dann ging es immer weiter. Also es werden jetzt heute nicht nur mal irgendwelche Philosophien oder Religionen nach dem Sinn untersucht, die außerhalb von geistiger Vernunft liegen, sondern heute, da geht es ja auch um, eigentlich um fast alles: Tagebücher, Romane, Anekdoten, Gedichte, Bekenntnisse, Mythen, Aphorismen und ähnliche lebensweltliche Dokumente. Es wird ja alles in Frage gestellt. Und nicht alle Menschen können darauf die adäquate Antwort geben oder gar keine. So, nun ist die Frage, wie erreichen wir nun diese Leerstelle? Wie füllen wir die nicht neu? Und Blumenbeck fängt jetzt an, zunächst einmal vorzuschlagen, indem wir erstmal die Ansprüche und Erwartungen herabsenken. In anders, Blumenbeck verschreibt uns eine Sinndiät. Er sagt, dass wir eben nicht weiter Ausschau halten sollten nach großen Sinnantworten und die höchsten letzten Fragen beantwortet haben wollen, sondern dass wir uns eigentlich damit begnügen sollten, die vorletzten Fragen beantwortet zu bekommen. Das ist so ein bisschen das, was Camus auch sagt. Wir wissen es nicht. Und selbst wenn wir es wüssten, wir uns gar nicht verstehen. Für Blumenbeck sind es also nicht nur die klaren Definitionen, die das Denken und Verhalten des Menschen bestimmen, sondern vor allem eben die Metaphern. Metaphern kommt aus dem Griechischen irgendwo und heißt wohl anderswo hintragen. Zum Beispiel kaltes Herz für Gefühlsarmut oder fauler Zauber für Betrug. Das sind so Metaphern. Und neben solchen schon immer vorhandenen Metaphern, die wir nutzen, um etwas zu beschreiben, was wir kennen, brauchen wir sie auch für das Unbeschreibbare. Für das Beschreiben neuerer Phänomene, zum Beispiel Atomkern, Mobiltelefon oder Glühbirne. Diese in der Sprachwissenschaft notwendigen Metaphern sind es, die Blumenberg besonders interessieren. Diese Metaphern eröffnen quasi Räume, weil damit etwas vorgestellt wird, was neu ist, also etwas sprachlich erobert wird, was dann später sprachlich vermessen wird. Metaphern sind anders als Begriffe noch ganz in der Lebenswelt der Menschen. Weil Begriffe sind meistens abstrakt. Metaphern sind meistens bildlich. Begriffe nutzen wir so selbstverständlich, dass wir meist gar nicht mehr wissen, was sie bedeuten. Das ist bei Metaphern oft anders. Und die Erkenntnisleistung der Metapher besteht darin, dass die Metapher schlagartig einen Zusammenhang darstellt zwischen zwei Sachen oder zwei Dingen, den wir vorher gar nicht gesehen haben. Metaphern erhellen quasi das jeweils andere. Und nun versucht Blumenberg eben, die Metaphern als wichtigstes Hilfsmittel der Erkenntnis fassbar zu machen. Und da sind wir bei deiner Höhle, das hast du ja schon gerade schön ausgeführt. Das macht er sich als Symbol zu eigen. Und er sagt halt, früher, als der Mensch noch in seiner Frühzeit war, da haben eben einige für die Nahrung gesorgt, indem sie die Höhle verließen nämlich. Und die anderen haben für die Unterhaltung gesorgt, indem sie die Geschichten erzählt haben, Mythen erfunden haben, ja auch Religionen erfunden haben, Geschichten erfunden haben und Ähnliches. Und diese Menschen, die das gemacht haben, die haben mit Hilfe dieser Geschichten den Menschen, den anderen Menschen, die Natur vertraut und gefügig in ihrer Wahrnehmung gemacht. Das heißt, auch ein Stück weit die Angst genommen. Und natürlich auf der anderen Seite wahrscheinlich auch bei Religion Angst hinzugefügt. Aber zunächst einmal sind Geschichten immer dafür gut, Menschen die Angst zu nehmen, ihnen etwas näher zu bringen. Das ist bei Metaphern ja auch ganz wichtig, dass du, Metaphern lassen sich auch leichter verstehen als irgendwelche Begriffe meistens, weil sie konkreter sind, weil sie für uns nachvollziehbar sind, nachvollziehbarer sind, bildlicher sind. Und mit Hilfe dieser Geschichten haben sie nun sozusagen sich die Welt ergeschichtet, sozusagen erzählt im wahrsten Sinne des Wortes. Und anders als die anderen Lebewesen der Erde, zumindest nach derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnissen, haben Menschen zumindest potenziell die Möglichkeit, erst zu denken und dann zu handeln, sagt Hans Blumenberg. Und er stellt fest, dass der Mensch sich besonders dadurch auszeichnet, dass er zögern kann. Und er macht uns darauf aufmerksam, dass es eine genuine Eigenschaft des Menschen ist, eben nicht immer auf alles sofort reagieren zu müssen. Das ist gerade in der heutigen Zeit unglaublich wichtig. Dass er nicht den Impulsen oder Instinkten folgen muss, sondern dass er sich Dinge angucken kann und erstmal gar nichts machen muss. Sondern, dass der Mensch auch Zeit braucht, um sich seiner Gedanken klar zu werden. Und dieses Zögern ist etwas ganz Wertvolles, weil darin die Möglichkeit liegt, nicht falsch zu reagieren. Zumindest die potenzielle Möglichkeit. Und dass im Zögern quasi vielleicht auch so ein bisschen der Urkern der Vernunft liegen könnte. Aber das Zögern vielleicht auch so etwas wie sogar wie so eine Art Tugend sein könnte. Und da setzt natürlich auch ein bisschen die Kritik an, die wir im Moment immer auf alles und alle haben. Denn wir wollen ja im Moment immer auf alles und jeden und jede reagieren und zwar unmittelbar. Und manche haben ja sogar das Gefühl, sie müssen das tun. Und diese Art von Hochgeschwindigkeit lehnt Blumenberg komplett ab. Das heißt, im Grunde genommen ist das so ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil sein Denken untergräbt die Selbstverständlichkeiten des Alltages. Obwohl er noch gar nicht so lange nicht mehr da ist, ist das eigentlich nicht en vogue gerade.
Aber deswegen nicht unwichtig geworden.
Absolut nicht. Nein. Und er ruft uns immer wieder in Erinnerung, dass wir nicht verlässlich zu Hause sind in einer Welt, die voll ist von Weltdeutungsangeboten. Laut Blumenberg ist es so, dass Philosophie ohne Bilder in der Sprache unvollständig ist. So wie alles andere auch. Und diese Geschichten und Metaphern, Die fungieren nun als Puffer zwischen Realität und uns. Wir erklären und Geschichten und Metaphern uns die Welt erträglich. Weil wenn wir in die Welt rufen und die Welt antwortet nicht und wenn die Welt sinnlos ist und wir brauchen aber Trost und so weiter und so fort und wir nicht diese Leerstelle füllen wollen mit neuen Dingen, sondern sie überwinden wollen, dann brauchen wir dafür auch wieder in irgendeine Art von Metapher oder irgendeine Art von Erklärung oder irgendeine Art von Geschichte, die diesen Puffer, also dieses, nennen wir es mal, Eskapistische, was wir vielleicht manchmal brauchen, damit die Welt sich vielleicht ein bisschen rosaroter manchmal darstellt, als sie wirklich ist. Das ist, glaube ich, einer der Punkte, die nicht ganz unwichtig sind. Und diese ganzen Sachen, dieses ganze Geschichten, Metaphern und Puffer zwischen Realität und uns und dieses Geschichten und Erklären und Metaphern und so weiter, das dürfen wir auf gar keinen Fall irgendwelchen Religionen oder Ideologien überlassen. Deswegen auch nicht füllen, sondern eigentlich überwinden und uns selber schon die Welt zurecht erklären sozusagen und zurecht erfinden, will ich nicht sagen, aber zurecht ergeschichten, uns das erträglicher machen, aber nicht uns von anderen erzählen lassen, wie die Welt erträglich zu sein hat. Das ist ganz, ganz wichtig. Da sind wir wieder bei Revolte und Revolution. Also nicht von oben nach unten, sondern immer von unten nach oben denken sozusagen. Und am Ende erzählen Religionen und Ideologien ja auch nur Geschichten.
Ja.
Und am Ende ist es vielleicht auch der einzige Weg, die Welt zu ertragen. Indem wir, jetzt nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, indem wir Bücher lesen zum Beispiel, macht es uns das Leben erträglicher. Indem wir irgendwelche Serien gucken, indem wir sonst irgendwas machen, keine Ahnung. Oder also ganz einfach, wir haben Angst, in den Keller zu gehen oder sonst irgendwie etwas und unsere Omas, Mütter oder sonst wer, Väter, Opas, weiß ich nicht, haben uns aber eine Geschichte erzählt, die, an die wir immer dann denken müssen, wenn wir in den Keller gehen. Und dann haben wir keine Angst mehr oder nicht mehr so viel. Das wäre so ein typisches Bloomberg-Ding. So. Und durch diese Säkularisierung, also dadurch, dass wir nicht mehr diese Feste haben, denn klar, ne, wenn Gott da ist, dann brauchst du ja keine Angst haben im Keller. Ist ja logisch. Ja, ja. Ne? Genau. Wir haben ja nur deswegen Angst, weil wir ja keine Verlässlichkeit mehr haben, weil da ja niemand ist, der bei uns ist. So, das ist ja der eigentliche Wahnsinn in dieser Welt. Und wenn wir uns dann mit Hilfe von unseren Geschichten, die wir uns auch nicht wegnehmen lassen sollten und die wir auch nicht Religionen oder Ideologien überlassen sollten, uns die Welt erklären, dann ist das so lange okay, solange wir das nicht zum Weltsein verabsolutieren. Da sind wir wieder bei Jaspers. So. Solange das alles hübsch bei den partikularen Erkenntniswelten bleibt, ist ja alles gut. Aber das sind so ein paar grobe Dinge, die man so über Blumenberg sagen kann. Das eine ist eben dieses Zögern, dieses eben nicht direkt reagieren, dieses potenzielle erstmal gar nichts machen, was an die Möglichkeit gibt, erstmal auch nicht irgendwas falsch zu machen und sogar die potenzielle Möglichkeit gibt, etwas sogar richtig zu machen und eben nicht sofort überhaupt irgendwas zu machen oder zu müssen, machen zu müssen. Das auf der einen Seite und eben diese Metaphern, die uns die Welt erklären, die uns die Welt bildhaft machen und die Welt erfahrbar machen, auch auf eine Art. Dadurch ja auch. Das sind so zwei Komponenten von Blumenberg, die ganz wichtig sind im Kontext der Philosophie von Blumenberg. Ja, und am Ende ist natürlich diese ganze Metaphorologie in dem Moment natürlich auch eine Art von Phänomenologie, weil du dich ja in Bezug zu etwas setzt. Weil diese Metapher bezieht sich ja auf etwas. Sie bezieht sich ja auf etwas, auf einen Begriff, auf eine Tat oder sonst irgendwie etwas, auf irgendwas halt. Und insofern ist das Ganze natürlich auch sehr phänomenologisch und das Ganze ist natürlich auch sehr sprachwissenschaftlich. Ne? Philosophie ist ja auch Sprachwissenschaft, ganz doll.
Mhm. Er ist ja auch Germanistiker.
Genau.
Zumindest dem Studium nach.
Ja. Auch, genau.
Germanistiker, oh Gott, sagt die Germanistin. Mhm.
Ja, genau. Also ja, genau, hinten raus dann noch klassische Philologie und Germanistik und Philosophie studiert dann nach dem Krieg. Ne?
Ja,
genau. Und das sind so ein paar kleine Andeutungen von dem, was Bloomberg uns mit auf dem Weg geben kann heutzutage. Und ich glaube, dass die Philosophie von Bloomberg eine sehr wertvolle Philosophie ist, weil sie erstens mal nicht ideologisch ist und weil sie auch nicht die Fragen beantwortet, von denen wir heute vielleicht oder von denen heute viele sagen würden, ja, ob es die Welt gibt, wie es die Welt gibt, das ist mir alles egal. Also wie Camus hat ja mal gesagt, ja, Kenner, ist ja alles ganz schön mit euren ganzen Metaphysik, aber was habe ich davon in meinem täglichen Leben? Also was habe ich davon, wenn ich weiß, dass es die Welt gibt oder nicht? Da ist ja nichts anders dadurch, im Grunde genommen. Also das ist ja, ich muss ja trotzdem jeden Morgen aufstehen so.
Oh ja, da gibt es eine ganze Reihe sehr guter Philosophen, auch sehr moderner, sehr neuer, sehr junger Philosophen noch, die auch sagen, also die Frage kann man sich eigentlich nur stellen als wohlhabender, ja, gut gebildeter Philosoph im Kämmerlein. Denn wenn man da draußen es nicht so gemütlich hat, weiß man durchaus, dass die Welt ist. Zum Beispiel. Oder dass man selbst ist. Und so weiter.
Ja, wie gesagt, also ich finde...
So leicht ist es natürlich nicht zu beantworten, aber ja, ich bin dabei ganz bei Camus.
Ja, ja, genau. Und überhaupt haben die modernen PhilosophInnen sich diese Fragen eigentlich fast nicht gestellt. Also, weil sie schlicht und ergreifend auch in ihrer jeweiligen Lebenswirklichkeit, die ja sehr stark vom Zweiten Weltkrieg geprägt war, einfach dermaßen bestimmt waren in ihrem Denken, dass die ja wirklich tatsächlich ganz andere Sorgen hatten, als ausgerechnet darüber zu diskutieren, ob und wie und warum wir die Welt wahrnehmen. So, das war halt einfach nicht angesagt in dem Moment. Das ist heute eher wieder modern als früher, weil heute haben wir wir haben nicht mehr dieses Existenzielle, was die früher hatten, einfach. Also es geht zwar schon heute im Moment gerade durch dieses Pandemische und ja, es gibt dieses und jenes und welches, aber so krass, wie es zum Beispiel hier in Deutschland war, das ja wirklich Stunde Null war. Kennen wir nicht. Das ist uns nicht gegeben, diese Erfahrung. Und das sollten wir froh sein, dass es das nicht gegeben ist. Ja. Insofern waren die PhilosophInnen danach hatten, also Hannah Arendt hatte andere Sorgen, als sich die Welt zu erklären, in dem Sinne, ob es die nun so gibt oder so. Die war halt damit beschäftigt, lass uns mal das mit der Demokratie machen. So. So Sachen halt. Die waren ja auch alle sehr viel politischer nach dem Zweiten Weltkrieg dann. Auch Adorno war ja sehr politisch, ne? Also, das darf man ja alles nicht. Oder auch Bloch und wie sie alle heißen. Das waren alles politische PhilosophInnen. Horkheimer und so weiter und so fort. Auch Erich Fromm, super politisch. Also die haben sich mit den Fragen beschäftigt, die halt gerade eben aktuell waren. So. Und wie man damit umgehen kann. Da ist diese Philosophie eine Philosophie, die sich eben damit beschäftigt hat, dadurch, dass wir sozusagen nicht damit klarkommen, dass uns vermeintlich irgendwer erzählt, was wir zu tun oder zu lassen haben. Und dass die Welt eben nicht antwortet. Und das ist eben eine Frage, der man sich stellen muss, was mache ich damit? Wie gehe ich damit um, wenn ich denn nicht gläubig bin? Also vorausgesetzt das. Ne? Klar, logisch. Also theologische Menschen haben natürlich mit diesem Ganzen eher weniger Sorgen. Die sind sozusagen, wenn man so will, fein raus. Auch nicht alle, aber einige, viele doch. Aber wenn man sich die Frage stellt, okay, wenn es das alles nicht gibt, was mache ich denn jetzt? Wie komme ich jetzt klar? So. Und da kann so eine Philosophie wie Bloomberg oder auch Camus meinetwegen, glaube ich, den Menschen durchaus was an die Hand geben.
Ja.
Nun ist natürlich die Frage, gibt es Empfehlungen? Ehrlich gesagt, würde ich erstmal Sekundärliteratur lesen.
Ja, kann ich auch nur empfehlen.
Weil
ich habe erstaunlich wenig Primärtexte gelesen, weil es wirklich schwer ist.
Ja, es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Der hat halt bei Suhrkamp veröffentlicht und das sind auch ganz doll viel wissenschaftliche, also akademische, ja doch, schon wissenschaftlich, also Uni-Sachen halt, ne? Der hat halt hauptsächlich akademisch geschrieben. Auch wenn er erzählerisch geschrieben hat, hat er akademisch geschrieben. Und das ist schwierig. Das ist wirklich nicht ohne. Da muss man sich viel konzentrieren, man muss viel Zeit mitnehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob die Menschen da so drauf Lust haben, sich darauf einzulassen. Ich würde tatsächlich anfangen, und jetzt muss ich ja mal gerade gucken, hinter mich gucken, wie dieses Buch heißt, habe ich natürlich wieder vergessen. Ich habe drei Bücher von Blumenberg, und zwar habe ich eine Biografie, dann habe ich noch ein philosophisches Porträt. Das ist bei Matthes und Seitz in Berlin erschienen von Jürgen Goldstein. Das ist, wie das bei Blumenberg so ist. Wenn das nicht so einfach ist, alles, das hat wie viele Seiten? Mal gucken. Also da geht es eher um die philosophische Geschichte sozusagen. Ja, wie viele Seiten sind es hier? 620.
Hui.
Dann habe ich eine Biografie von Rüdiger Zill, auch sehr lesbar, beide übrigens sehr lesbar, heißt Der absolute Leser, Hans Blumenberg, eine intellektuelle Biografie. Man sieht auch, die Biografen und Menschen, die sich mit seinen Philosophien beschäftigt, sind teilweise auch nicht besser als er. Dieser lustige, drollige Buch hat 800 Seiten. Ja. Und dann habe ich noch eins, das kenne ich noch gar nicht, das ist Blumenberg lesen, ein Glossar, herausgegeben von Robert Buch und Daniel Weidner, ist auch im Suhrkamp erschienen, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft. Das hat 400 Seiten. Ja, ist ein Taschenbuch, da kann ich noch nicht so viel dazu sagen. Das ist sozusagen auch Sekundärliteratur, aber eher wahrscheinlich für Menschen, die Philosophie studieren. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also vielleicht fängt man mit der Biografie an und geht dann, also mit Rüdiger Zill und liest dann danach vielleicht Jürgen Goldstein. Also das ist vielleicht ganz gut für einen Einstieg, obwohl die beiden sind halt auch zwei Schinken, ne?
Ja.
Also das wäre vielleicht so ein Versuch, sich anzunähern dem Ganzen. So, weil, ja. Also wir haben jetzt mal versucht, das so ein bisschen zu vereinfachen. So en gros. Da gehört eine ganze Menge mehr dazu. Gerade diese Metaphorologie, es wäre natürlich viel zu kurz gesprungen. Also das, was wir hier erklärt haben heute, ist natürlich wirklich nur ganz grob. Also der hat sich da ein bisschen mehr Mühe mitgegeben. Also das muss man schon ganz klar sagen. Also es war schon ein sehr, sehr, sehr kluger Mensch. Und der hat auch nicht nur akademisch geschrieben, sondern auch in einer Sprache. Also da brauchst du schon noch ein Fremdwörterlexikon dabei. Das ist schon spannend. Ja, jedenfalls habe ich den entdeckt und war total hingerissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und arbeite mich jetzt an eben jenen ab. Wird man ja nicht immer von solchen Sachen, ne?
Das ist wohl wahr, ja.
Ja. Ja, und ist im Buch der coolen Leute bei mir auf jeden Fall von null ziemlich weit nach oben gedingst.
Bei mir auch, kann ich nicht anders sagen. Also ich kannte ihn vorher noch überhaupt nicht. Insofern war es besonders schwer, sich reinzulesen. Aber hat sich sehr, sehr gelohnt bisher. Auf jeden Fall spannend und lässt mich auch darüber nachdenken, wie viele andere Philosophen man vielleicht gar nicht so sehr, weil sie nicht so sehr im Scheinwerferlicht stehen, man vielleicht gar nicht mitbekommt, die auch wichtige Dinge zu sagen haben.
Klar, einige. Und auch noch einige, die wir noch gar nicht besprochen haben, die wohl bekannt sind, aber niemand weiß, was die gesagt haben. So richtig, ne? Wir kennen alle Wittgenstein.
Ja.
Ja, und? Das ist immer so, ne? Diese ganzen modernen PhilosophInnen sind sehr, sehr spannend. Jeder und jede auf ihre Art. Also das ist schon alles, was so im 20. Jahrhundert nach dem Zweiten Weltkrieg so passiert ist, ist unendlich spannend. Und auch heutzutage, was PhilosophInnen von sich geben, ist wahnsinnig spannend. Also insofern gibt es da viele, viele kluge Menschen, die sich viele kluge Gedanken machen. Und es ist auf jeden Fall lohnenswert, sich nicht nur über die ganz alten, in Anführungszeichen, PhilosophInnen reinzuziehen, sondern durchaus auch mal so ein bisschen in die jüngere Vergangenheit oder Gegenwart zu gehen. Das macht durchaus auch Sinn und Spaß, sozusagen. Ja. Das war die Geschichte mit Blumenberg, die wir erzählen wollten. Er war übrigens, er hatte mit Hannah Arendt einen gemeinsamen Freund. Interessanterweise hat er auch eine sehr, sehr spannende Haltung zu den Theorien von Hannah Arendt gehabt bezüglich von Eichmann. Wo er halt gesagt hat, ja, die Frau hat zwar recht, aber es kam halt zu früh. Da mag er ein bisschen recht haben. Also ich glaube, dass er hat es so geschrieben, Hannah Arendt hat unterschätzt, wie verletzlich die Juden zu dem Zeitpunkt noch waren, als sie das geschrieben hat. Da ist was dran. Es war vielleicht ein bisschen früh. Aber das ist ja, das war ja Hannah. Sie war ja, sie musste ja dahin, wo es wehtut. Das war ja schon immer so.
Das war auch gut so.
Von daher. Ja, die einen sagen so, die anderen, ja, insgesamt auf jeden Fall. Insgesamt auf jeden Fall. Ob man nun so früh schon die Judenräte kritisch hinterfragen hätte sollen, darüber lässt sich streiten. Okay. Da hat sie sich nicht so viele Freunde gemacht damals, weil da war die Sensibilität und die Verletzlichkeit einfach noch zu hoch. Damals. Ich weiß es nicht. Ich habe da auch keine Antwort drauf. Ich kann beide Positionen sehr gut nachvollziehen. Ich habe für beides durchaus sehr viel Verständnis. Der war übrigens auch ein sehr, sehr liberaler und weltoffener Mensch, der sich durchaus auch mit Menschen beschäftigt haben, die ihm eigentlich nicht sehr wohlgesonnen waren, ob seiner jüdischen Herkunft. Also das ist schon bemerkenswert, wie was er so an sich ran hat gehen lassen, so. Mhm. Und mit was er sich intellektuell
alles beschäftigt. Hm? Ja, das spricht für Charakter.
Absolut.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja, ich meine, am Ende kommt er aus Lübeck, ne?
Was soll man sagen? Aus Lübeck gekommen, in Münster, bei Münster gestorben.
Mm. Ja, eine sehr, sehr gerade Karriere, irgendwie auch nicht großartige Umwege. Einmal Gießen, einmal Bochum, also von Hamburg, Gießen, Bochum, Münster, fertig.
Sehr gut.
So. Man scheint sich also offensichtlich in Münster sehr wohlgefühlt zu haben. War übrigens wie sehr viele seiner Generation Briefmarkensammler auch ganz drollig.
Das finde ich faszinierend, weil das immer klingt wie das langweiligste Hobby der Welt. Ich glaube, ich habe als Teenie irgendwann mal 2 Monate lang Briefmarken gesammelt, okay, wo man so alles ausprobiert. Ja, keine Ahnung. Im Endeffekt kann man sich wahrscheinlich für jeden Gegenstand faszinieren, wenn man sich tief genug reinnördet. Aber das finde ich doch sehr faszinierend, dass ein so sich abgrenzender und innovativer Charakter Briefmarken sammelt.
Naja, spannend. Damals schrieb man sich ja noch Briefe.
Ja, ja, ja.
Und dementsprechend hat er die halt sehr sauber alle ausgeschnitten und hat die alle gesammelt. Also hat sie nicht so Briefalbummäßig hat die alle aufbewahrt. Warum? Keine Ahnung. Weiß man nicht.
Spannend.
Das ist, und hat halt war Karteikartenmensch. Berühmt-berüchtigt. Ähnlich wie Luhmann auch.
Der hat es ja quasi erfunden, oder zumindest ist er dafür berühmt geworden. Oder sein spezielles
System. Ja, genau. Das war bei Blumenfeld, genau. Das ist unfassbar ausgeprägt. Also der ganze Raum, sein Büro war voll davon. Diese Kästen mit Karteikarten. Ja. Wo er alle möglichen Sachen draufgeschrieben hat. Interessant ist auch noch, dass noch nicht alles zugänglich ist vom Blumenberg. Dafür ist er noch nicht lange genug tot. Also es gibt auch noch
also haben die wir, da kommen. Oh, aber das werden wir nicht mehr miterleben, oder?
Warum?
96 plus 70.
Ja, das könnte knapp werden, ja.
Könnte knapp werden. Ja, ich vielleicht so gerade eben noch. Vielleicht kann ich irgendwie zum, oh Gott, was bin ich denn dann? 79. Geburtstag. Vielleicht kann ich mir zum 80. Geburtstag dann neue Blumenberg-Werke durchlesen. Mal schauen.
89? Oder sagtest du?
Zum 80. Geburtstag, oder? Es müsste, wenn er 96 gestorben ist, 70 Jahre drauf, müssten das doch dann 79 Jahre sein für mich. Hm. Ungefähr. Könnte ich machen. Also ich plane ja die 120, mal gucken, ob das wird. Sehen wir dann.
Hm. Tja.
Was da rauskommt.
Tja. Also
du könntest es auch noch schaffen. Kommt drauf an, was die moderne Medizin da so hinbekommt. Also ich meine, man weiß ja nie.
Ja, aber selbst wenn.
Das ist ein neues Ziel. Selbst wenn, ja, man weiß ja nicht.
Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob ich dann noch in der Lage bin. Oder ob ich nicht lieber nackt durch die Gänge laufe oder so. Keine Ahnung.
Ach so, das geht natürlich auch. Aber das schließt sich ja auch nicht aus jetzt. Also.
Ja. Ja, das stimmt. Erst lesen, dann ein bisschen was durch die Gegend schmieren. Ne?
Ach ja. Ja. Genau, ist der Körper erst ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert.
Genau. Das kann schon sein. Ja. Wie dem auch immer sei. Das zum Thema Blumenberg. Also ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude, zumindest habt ihr ein bisschen Lust, das ein oder andere Buch von ihm zu lesen. Wir können das auch nochmal verlinken, die beiden Bücher, die...
Ja, vor allem die Biografie.
Genau.
Da habe ich jetzt schon viel Gutes von gehört, die werde ich mir auch noch
ja, so gut die ist finden. Auch super. Das ist Suhrkamp, das ist Robert Zill, der absolute Leser, eine intellektuelle Biografie, das sagt ja auch schon alles. Das ja, sehr schönes Buch, tatsächlich. Kann man nur empfehlen. Wir verlinken das mal bei uns in den Shownotes alles.
Wir wenden uns wieder dem Wein zu und wir sind heute das erste Mal nicht mehr in deutschen Gefilden, sondern wir sind in Italien beim Weingut La Mole di La Mole. Die Azienda Agricola La Mole di La Mole, ich kann leider kein Italienisch, verzeiht mir das.
Doch, das hörte sich schon sehr gut an. Doch.
Hörte sich laienhaft gut versucht an. Liegt im Anbau, nochmal, nein, also die besagte Azienda, liegt im Anbaugebiet Chianti Classico, oberhalb des Ortes Greve. Das ist, ich glaube, das ist Toskana, richtig? Ja. Ist auf jeden Fall nicht weit von Florenz.
Es ist Toskana.
Sehr schön. Liegt auf einem Hochplateau und umfasst mit 51 Hektar Reben nahezu die gesamte Rebfläche der Gemeinde und stellt somit eine definierte Einzellage dar. Ach, ich liebe immer Weinsprache, das ist hervorragend. Also die Gärung dieses Weines fand bei kontrollierter Temperatur 10 bis 14 Tage lang statt. Danach folgt die malolaktische Gärung. Im Anschluss reift der Wein für 6 Monate in traditionellen 50 Hektoliter Fässern und für weitere 6 Monate in französischen Barrique-Fässern mit verschiedenen Toastungsgraden. Wir haben also den Wein des Jahres 2018, der wurde mit 14% der Volumenprozenten in die Flaschen gefüllt und hat eine hervorragende Farbe. Also das kann man jetzt auch beim besten Willen nicht mal mit Bernstein bezeichnen.
Das ist roter Bernstein.
Blutiger Bernstein.
Ja, es handelt sich hier was die Zusammenstellung der Reben angeht, um ein Cuvée aus Cabernet Franc, Merlot und Sangiovese. 2 von 3 Sachen, die ich abgöttisch liebe. Nicht.
Ich hingegen schon, also finde ich abgöttisch, aber durchaus mag. Dann sehen wir mal. Dazu gehört auch diese Farbe, denn die finde ich wirklich wunderschön.
Ja, die ist, man kann da so ein bisschen durchgucken.
Mhm, aber auch nur ein bisschen.
Ja.
So. Es ist ja fast schon lila, also es ist so dunkelrot.
Ja, das ist schon ziemlich nett. Der ist ja jetzt, also das ist ja unser erster Wein, der jetzt ein bisschen älter ist, in Anführungszeichen. Also der ist ja fast 4 Jahre alt. Das ist das eine. Und Chianti darf der sich auch nur nennen, weil er aus der Toskana kommt. Alles, was nicht aus der Toskana kommt, darf sich auch nicht Chianti nennen.
Gut zu wissen.
Und wenn er aus dem eigentlichen Gebiet des Chianti kommt, da kommen wir nämlich in der nächsten Woche drauf, dann darf er sich auch Chianti Classico nennen. Dann allerdings ist nichts mehr mit großartigen Mengen von Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc oder Merlot. Da muss das Ding zumindest 80% aus Sangiovese bestehen. Das ist dann Voraussetzung und wir werden aber nächste Woche ja ein Classico Riserva trinken. Das heißt, der hat dann auch noch länger in Fässern gelegen und der ist aus dem Jahr 2015. Das heißt, der ist fast 6 Jahre alt.
Da freue ich mich ja auch drauf.
Ja, ich auch. Der wird auch wesentlich mehr für mich sein. Also insofern haben wir es hier mit Weinen zu tun, die sehr viel mehr Sonne gesehen haben, als alles, was in Deutschland wächst. Mhm. Trockenes Klima, Toskana, einer der Weingegenden schlechthin. So neben Bordeaux, Burgund und natürlich Piemonte. Das sind so die 4 Dickschiffe, die es so gibt. Namentlich also Bordeaux selber und der ganze Burgunderkram halt, den es in Frankreich eben da gibt. Und wir haben dann hier eben den Chianti, Chianti Classico, vor allem natürlich auch den Brunello und eben den berühmt-berüchtigten Barolo. Das sind so die Weine, diese klassischen Weine, die jeden Weinkenner und jede Weinkennerin also auf jeden Fall erstmal fröhliche Blicke und fröhliche Gesichter machen lässt. Ein Lächeln ins Gesicht zaubert sozusagen. Vielleicht kann man den Riesling von der Mosel noch dazu nehmen. Da sind ja auch ganz viele begeistert von. So, aber wir sind hier in einer Gegend, die mittlerweile natürlich auch Probleme hat mit dem Klimawandel. Logischerweise, deswegen wird es in diesem Jahr auch wesentlich weniger Wein geben und die Preise werden steigen und zwar richtig. weil die Ernte, der Ernteausfall ist enorm. Da waren einige Wetterkapriolen, die die italienischen WinzerInnen nicht kompensieren haben können. Man geht bei Antinori zum Beispiel mittlerweile dazu über, die Weinstöcke mit Steinen zu bedecken. Also nicht die Weinstöcke selber, sondern die Wurzeln. Ne? Mhm. Damit der Grund nicht zu warm wird, damit der Boden nicht zu warm wird. Also die haben dann nochmal ganz andere Sorgen als wir hier. Aber dadurch hat der Wein natürlich auch eine ganz andere Dichte und eine ganz andere, also schon immer gehabt auch. Ne? Also die italienischen Weine sind natürlich in Anführungszeichen sonniger, schwerer. So leichtfüßige Weine gibt es in Italien zwar auch, die kommen dann eher aus dem Norden. Wenn wir jetzt mal reinriechen.
Oh ja.
Das riecht schon nett. Man muss dazu sagen.
Sehr fruchtig.
Ja, sehr, sehr, wirklich lecker, die Nase. Den muss man tatsächlich, also ich habe den jetzt am Donnerstag geöffnet und das hat ihm sehr, sehr gut getan. Ich habe den umgefüllt in den Boxbeutel, also mit Schraubverschluss, damit ich nicht mit diesem Korken rumhantieren muss, weil der ja nie so richtig abschließt, ne? Mhm. Und dann oxidiert der Wein schnell, gerade wenn da irgendwie Mello im Spiel ist. Insofern ist das ganz gut, wenn man da eine Flasche hat, die man mit Schraubverschluss vielleicht hat oder irgendeinen speziellen Weinverschluss, den man auch kaufen kann oder irgendwie so. Zum Wiederverschließen, also einfach so nur mit Korken, das ist eigentlich nicht so gut. Also man sollte die Oxidation schon, soweit es irgend geht, verhindern. Also weiter oxidieren sollte er nicht unbedingt. Was aber gut ist, wenn man die Flasche einmal geöffnet hat, das tut ihm auf jeden Fall gut. Und es tut ihm auch gut, wenn man ihn rechtzeitig ins Glas gießt. Also der ist hier jetzt auch schon, ich glaube, 2 Stündchen im Glas oder etwas mehr, dieser Wein hier bei mir. Und der kann echt Luft vertragen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der morgen nochmal zulegt.
Ich habe ihn, glaube ich, sogar schon seit Dienstag auf und ich muss sagen, das tut ihm sehr gut. Kann ich auch nur empfehlen, nicht einfach aufmachen und trinken. Das ist eine ganz andere Erfahrung. Ja,
ja, definitiv. Aber das ist auch beim Silvaner ist das so gewesen. Auf jeden Fall. Die muss man schon gerne, die mögen das alle ganz gerne, wenn die so ein bisschen atmen können, so. Nicht alle. Also Dienstag ist schon sehr optimistisch. Also das, ich verstehe die Neugierde. Kann ich nachvollziehen. Der hätte die aber auch wegbrechen können. Also.
Ah, okay.
Der hätte die wegoxidieren können. Der Sangiovese nächste Woche nicht. Der hat genug Struktur dafür, der geht eigentlich nicht so schnell weg. Und von Dienstag bis Freitag, bis Sonnabend, das ja, soll der durchhalten. Das schon. Der sollte eine Woche durchstehen eigentlich. Hier, dieser hier, ja, wenn er im Kühlschrank steht, also ja. Die einen so, die anderen so, es ist auf jeden Fall eine Wette ist es immer. Also der hätte, es hätte auch sein können, dass der heute so ein bisschen oxidativ schmeckt bei dir schon.
Hm. Da habe ich ja Glück gehabt. Wollte nicht den Fehler machen, ihn wieder direkt vor der Sendung.
Nee, das wäre auch nicht. Dann glaube ich, hätte sie nicht gemocht.
Ja, nee, das wäre schade gewesen.
So haben wir hier, außer den Kirschen, Kitschkirsche. Chianti, ne?
Ja, jede Menge Kirsche. Das gefällt mir sehr gut in der Nase.
Das ist der Sangiovese.
Es ist sowieso so viel rote Früchte und süß, aber halt mit dieser Frucht. Nicht Bitterkeit, sondern Frucht. Ach, wie heißt denn das Wort? Dieser Zitrusnote, die man halt zum Beispiel bei Kirschen oder Johannisbeeren oder so hat. Johannisbeeren machen da, sind die auf jeden Fall auch.
Und Vanille.
Ganz viel Vanille, ja.
Holz. Durchaus Würze. Da ist auch Leder drin, immer noch, was okay ist. Leicht ledrig. So wie so ein Sherry-Whisky, ne?
Ja.
Kommt schon hin. Leichte Speckigkeit. Leichte Fleischigkeit auch so. Also was nennt man tatsächlich dann eher animalisch im Wein? Mhm. Wenn das so fleischig ist, so.
So, ich werde jetzt auch rausfinden, wie gut er sich aus Kleidung wieder rauswaschen lässt, denn ich habe mich gerade bekleckert. Wie schaffe ich sowas?
Das darf ich nicht sagen.
Achso, diese Geheimnisse. Ja, also ich muss sagen, das Aroma ist wirklich toll.
Das ist schick.
Gefällt mir sehr gut. Das ist schick. Das passt auch hervorragend zu italienischem Essen.
Ja.
Dabei habe ich den Chianti auch sehr lieb gewonnen, also generell
ja,
so als.
Das ist ja keine, aber ja, es ist schon, eigentlich ist das ein super Toskaner, weil alles, was nicht zu mindestens 80%, glaube ich, Sangiovese besteht, ist super Toskaner und der mit eigentlich ein Landwein, warte, kriege ich das zusammen? Indicazione Geografica Tipica, genau.
Aha.
Also Landwein. Auf Italienisch hört sich selbst Landwein einfach. Ist auch geil, ne? Was die Italiener aus dem Wort Landwein machen. Fantastisch, großartig. Und auf Deutsch Landwein.
Ja, nun.
Das ist schon eine schöne Sprache.
Durchaus.
Und durchaus auch drollige Menschen. So gerade in den, also ist halt auch wieder, ne, in den ländlichen Gebieten, wo die ganzen WinzerInnen und so sind. Da isst man ja auch nicht wirklich unbedingt Pizza oder Pasta. Das ist ja gar nicht so in der Toskana.
Nee. Obwohl es trotzdem hervorragende Pizza und Pasta gibt.
Aber ja, mit Sicherheit. Aber ich weiß nicht, warst du da unten mal? In Florenz warst du, ne?
Ich war sogar zweimal drin. Ich habe gerade drüber nachgedacht. Ich glaube, die Toskana ist der einzige Ort im Ausland, den ich zweimal besucht habe. Und ich habe insgesamt noch nicht viel gesehen außerhalb Deutschlands, aber also verglichen mit vielen Leuten. Aber da war ich tatsächlich zweimal in der gleichen Region, ja, um Florenz, südlich von Florenz.
Genau, die haben eigentlich mehr so Wild und solche Geschichten da. Die traditionelle toskanische
super
Küche ist.
Würzige Sachen. Super würzige Sachen. Ja. Tolles Brot.
Oh. Ja, jo. Genau.
Lecker.
Genau. Ja. Und das gilt auch für den Norden Italiens. Da ist das Essen eher so wie in Österreich vielleicht. Und da ist aber der Kaffee dafür umso besser.
Oh, der Kaffee. Oh, der Kaffee.
Ja, ja. Wie sagt man, wie war das neulich noch? Ja. Du kannst in Italien, hast du zu, ich weiß gar nicht, was haben die gesagt, zu 80% sehr guten Kaffee und zu 20% guten Kaffee. Und hier in Deutschland hast du zu 80% schlechten Kaffee und zu 20% guten Kaffee.
Es ist echt nicht vergleichbar. Du gehst in der hinterletzten Ecke, im kleinsten Dorf, in irgendeinen abgerissenen Imbiss mit zwei Tischen und du kriegst einen Kaffee, wo du hier echt für 10 Euro noch zu wenig bezahlen würdest. Der schmeckt, wie als wenn die Götter ihn vom Himmel geschüttet hätten. Unglaublich. Eiscreme auch. Man hat noch keine Eiscreme probiert, bevor man nicht in Italien Eiscreme isst.
Ja. Bergamo. Ich sag nur Bergamo. Da kommt doch dieses Stracciatella her und so.
Wunderbar. Stracciatella in Deutschland kannst du knicken, finde ich.
Ja.
Schmeckt wirklich da nicht, aber ja, auch alles kann man da essen. Es ist einfach toll.
Ja, das ist schon so. Das Klischee-Essen mit Pizza und dieses mit Pasta ist eher im Süden Italiens eigentlich. Das ist, ja.
Hat wahrscheinlich auch eine lange Reise hinter sich, könnte ich mir vorstellen. Irgendwann mal habe ich eine längere Reportage gehört, war allerdings eine US-amerikanische Reportage über die Pizza. Und da fiel sehr häufig Sizilien als Ursprungsort für all das. Die sind ja dann doch noch ein bisschen anders.
Die sind noch ein bisschen anders und die sind ja auch ganz im Süden.
Ja.
Genau, ist ja eine Insel. Ne? Und es gibt wohl zwei verschiedene Richtungen, neapolitanisch und Sizilien selber irgendwie. Und das sind auch irgendwie Unterschiede. Und ach Gott, oh Gott.
Ah, stimmt, da sind die Pizzen ja auch noch unterschiedlich. Mhm. Ja, völlig richtig. Ja.
Genau, das ist alles nicht so einfach. Und überhaupt ist Norditalien nicht mit Süditalien zu vergleichen. Null.
Nein, das stimmt.
Überhaupt nicht. Also der Mensch in Mailand oder Bergamo oder Turin ist mit dem Mensch in Sizilien unten oder so. Das ist also, ne? Ist auch Quatsch. Das ist genauso wie hier. So, wir bleiben mal in der Toskana und verkosten mal, oder?
Oh ja, gerne. Ach so, Moment.
Was?
Wir müssen ja jetzt wieder wissen,
Salute,
wie wir Prost,
glaube ich.
Salut. Ah, natürlich, ja. Völlig richtig. Na dann, Salute.
Salute.
Ja. Die Antwort ist ja.
Bisschen was Süßes sogar. Oi. Vanille.
Ja, Vanille, aber auch so viel Kirsche und die Johannisbeere war echt nicht weit weg.
Ja, also stimmt.
Ganz viel dunkle Johannisbeere drin.
Stimmt.
Oh, lecker.
Das ist Vanillepudding mit Johannisbeeren und Kirsche und.
Ja. Ach, stell dir das jetzt mal, ja, da muss man dann aber wirklich auch irgendwie Wildschweinbraten mit, ich weiß es nicht, was essen die dabei? In Deutschland würde man wahrscheinlich Kartoffelbreite zu essen oder irgendwie Klöße oder so.
Ja, sowas.
Würde auch super passen.
Genau.
Oh, ja. Tja, wie es der Zufall will, habe ich gerade tatsächlich sogar ein Stück eines glücklichen Wildschweins in meiner Tiefkühltruhe.
Ah.
Vielleicht sollte das mal einen Kian, die zu spüren bekommen.
Wurde das totgestreichelt, ja?
Das wurde totgestreichelt, so ist es.
Ja, also Kinder, lasst diesen Wein mal 1, 2, 3 Tage stehen, wirklich. Also offen.
Auf jeden Fall. Oh, das ist so ein Unterschied. Also ich habe ja schon mal genippt, als ich die Flasche öffnete. Da war ich so gar nicht angetan. Mhm. Das schmeckte irgendwie noch nach nichts. Aber der hat sich sehr gewandelt.
Aber hallo, ja. Sehr schön.
Sehr schön.
Aber auch durchaus Gerbstoffe. Tannine. Ja. Jo. Und die Ledrigkeit setzt sich ein bisschen im Mund fort. Neben den ganzen anderen schönen Sachen.
Ne? Es wird etwas trocken im Mund.
Ja, ja. Klar, der trocknet nach.
Ja.
Durchaus.
Also jetzt nicht volle Ladung. Es gibt ja auch welche, da denkt man gleich, man hat ein
ja, ja,
Stück
das ist Bordeaux,
gegessen. Aber,
zum Beispiel.
Genau. So schlimm ist es nicht, aber schon merklich.
Es ist merklich und dafür, dass es nicht ganz so schlimm ist, dafür sorgt nämlich hier der Sangiovese. Die Sangiovese-Rebe. Die sorgt für diese etwas doch speichelanregende Geschichte. Mhm. Ja, der ist schon, oh, der hat einen schönen Nachklang.
Ja, das wird nochmal richtig süß, ne? Mhm. Also, schön. Wandel.
Schick.
Lecker, lecker.
Durchaus.
Also, ich bin angetan. Da, also ich meine, da geht auch noch was. Ich finde, so von der Ausgewogenheit der einzelnen Noten oder so, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es noch besser geht, aber schmeckt echt gut.
Der schmeckt echt gut. Hm? Der ist okay, auf jeden Fall. Ich weiß aber, dass der in der nächsten Woche noch besser wird für mich. Weil ich meinen Geschmack kenne. Der ist wirklich gut. Ich glaube aber, dass dieser Wein mit 4 Punkten bei mir gut bedient ist.
Ja, von mir kriegt er auf jeden Fall schon mal 5. Ja, und ich bleibe auch bei 5, weil da ist noch Luft nach oben. Aber gefällt mir sehr, sehr gut, dass die dafür haben.
Auf jeden Fall. Und übrigens für alle Leute, die glauben, die Italiener könnten kein Weißwein machen, probiert mal italienischen Chardonnay. Zum Beispiel von Antinori. Also das ist... wie heißt es da? Castella oder Castello della Sala oder so. Mhm. Aus Umbrien. Das Ding kostet dann aber auch schon 60 Euro, ne?
Oh, okay. Guck mal, ich bin mich so erschrocken, dass ich vor das Mikro gekommen bin.
Ja, aber es ist einer der größten Chardonnays, die es gibt. Mhm. Einfach Fakt. Also können die auch. Es gibt auch tolle Chardonnays von Felsina. 17,50 die Flasche. Fantastisch. Auch schön. Ist natürlich auch anders als der aus dem Burgund oder der aus Deutschland. Ne? Ganz anders. Mhm. Da wieder eine ganz andere Machart da unten. Also das kann man auch mal machen. Also wenn ihr mal Bock auf italienischen Weißwein habt, da gibt es richtig schöne Sachen auch aus Südtirol. Wirklich. Gibt auch Silvaner aus Italien, aus Norditalien, nämlich aus Südtirol mit Y dann. Mhm. Der ist auch nochmal anders. Und was es auch gibt, ist Soave. Das ist auch ein Weißwein. Auch sehr lecker. Also auch das können sie. Das ist, genauso wie die Deutschen auch Rotwein können. Das ist also eine Klischees halt.
Sehr gut. Das heißt, der Chianti Classico, Jahrgang 2018 vom Weingut La Mole di La Mole, bekam 4 Punkte von der Martinsen und 5 Punkte von mir.
Und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und jetzt ist es soweit. Nächstes Mal haben wir einfach schlicht und ergreifend außer die Alben des Jahres und ein Wein überhaupt keine Themen mehr. Weil das ist die letzte Sendung in diesem Jahr. Für uns und für euch. Danach machen wir eine kleine Pause. Und hören und sehen, sehen nicht, aber wir hören uns dann im nächsten Jahr mit der ganz normalen Sendung wieder. Also danach geht es dann turnusgemäß wieder in den Alltag sozusagen, wenn man so will. Nächstes Mal dann also die Alben des Jahres. Bis dahin gehet hin und stimmet ab. Geht auf feuilletöne.de. Geht auf Alben des Jahres und stimmt mit mindestens einer Stimme, höchstens 5 Stimmen für eure Alben des Jahres ab. Und Wein haben wir auch noch nächstes Mal.
Oh ja, es geht weiter mit Chianti, diesmal Jahrgang 2015. Das kann nur gut werden.
Und es ist ein Classico Reserva, glaube ich.
Ah, Reserva.
Also das wird schön. Das wird auf jeden Fall schön. Ja, bis dahin habt einen schönen Advent, einen schönen dritten Advent. Beziehungsweise, wenn ihr das hört, fast schon den vierten. Genau. So ist es. Habt also einen schönen vierten Advent. So ist es richtig. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.